Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute wieder da sein kann zum dritten Teil unserer Israel-Serie. Wir haben schon zwei Teile hinter uns. Wir haben uns die Bundesschlüsse angeschaut im Alten Testament und sind ins Neue Testament hinein. Wir haben uns um den Römerbrief gekümmert. Da gibt's drei große Kapitel über Israel. Da haben wir leider nur ein paar kleine Verse anschauen können, aber die waren schon intensiv genug. Wir haben uns auch um die praktische Seite gekümmert. Wie kann man Israel dienen? Wie kann man in der Tat, mit der Tat ein Zeugnis für Jesus sein, Juden gegenüber? Und wir wollen heute noch einen Blick in die Endzeit werfen. Das wird uns jetzt in den nächsten Minuten beschäftigen. Ich werde anfangen mit der alttestamentlichen Linie. Das sind Texte, Endzeittexte im Alten Testament. Wenn du an der Uni oder auch an einer frommen Hochschule studierst, dann kommst du möglicherweise überhaupt nie an diesen Texten vorbei. So ist es zumindest mir gegangen. Die meisten legen einen Schwerpunkt aufs Neue Testament, so habe ich es auch gemacht, auf die systematische Theologie, so habe ich es auch gemacht. Dann gibt es noch ein paar Kirchengeschichtler oder praktische Theologen. Also Altes Testament ist sowieso ein bisschen wenig. Und wenn, dann kümmert man sich um Psalmen und um Genesis und Geschichtsbücher oder so. Aber Prophetie ist schon unterbelichtet, aber dann Endzeitprophetie. An Endzeit glaubt ja kein Mensch an der Uni. Da kommst du einfach nicht vorbei. Und so ist es mir auch gegangen. Ich habe diese Texte erst Jahre später entdeckt und dann auch erst gelernt, sie ernst zu nehmen. Das ist nämlich der nächste Schritt. Man kann ja über diese Texte drüber lesen und sagen, geht mich nichts an oder wird irgendwie spiritualisiert oder irgendwie umgebogen, nichts wie weiter, interessiert mich nicht. Texte lesen, anschauen, hören, ernst nehmen, inspiriertes Wort Gottes aufhören. Wenn ihr zu dem Zweck heute da seid, dann werden wir glücklich miteinander. Kann ich mit euch rechnen? Sehr gut, wunderbar. Ich schaue mal kurz zurück. Was haben wir denn bisher schon gesehen über Israel? Wir haben gesehen, dass Israel von Anfang an eine göttliche Bestimmung hat, eine Bestimmung Gottes, zu einer heiligen Nation zu werden. Und dabei ist beides wichtig. Nation ist wichtig und heilig ist wichtig. Und heilige Nation soll Israel werden zum Segen für die Welt. Ich bin jetzt da schon eine Folie weiter. Da kannst du mal wieder, ja genau, das immer. Zum Segen für die Welt. Nicht als Selbstzweck, sondern zum Segen für die Welt. Wir haben zweitens gesehen, der Plan ist gescheitert am Bundesbruch Israels. Israel hat sich oft eben nicht an seine Bundesabmachungen gehalten. Und dadurch kam Israel unter Gericht, letztlich unter das Zerstreuungsgericht. Israel wurde aufgelöst. Nordreich durch die Assyrer 721 vor Christus, Südreich 586 vor Christus durch die Babylonier. Und dann haben die Römer 70 und 135 nach Christus vollends ganz tabula rasa gemacht. Sie haben das Land umbenannt, sie haben die Stadt umbenannt, sie haben Götzendienst im Tempel betrieben, sie haben die Juden des Landes verwiesen, keiner durfte mehr zurückkommen. Israel war komplett aufgelöst und zerstreut. So war dann diese Gerichtsgeschichte. Weil Gott aber kein Gott des Gerichts, sondern ein Gott der Gnade ist, hat Gericht bei ihm nicht das letzte Wort. Ich hoffe, dass wir uns da einig sind und dass wir das auch für uns alle verinnerlicht haben. Gericht kann sein als Zwischenphase, als Erziehungsmittel im Grunde, aber Gericht hat nicht das letzte Wort bei Gott. Und so ist es schon im Alten Testament. Auch das Gericht über Israel hat nicht das letzte Wort. Und deshalb haben die Propheten Israel Wiederherstellung verheißen. Es werden Tage kommen, da werde ich euch sammeln aus der ganzen Welt, da werdet ihr zurückkommen, ich werde zum Norden und zum Süden rufen, gebt her, zum Osten und zum Westen, gebt die Leute frei, ihr werdet in Strömen kommen, ich werde euch zurückbringen in das Land, ich werde euch in den neuen Bund hineinführen, ich werde aus euch noch diese heilige Nation machen. Diese Texte gibt es im Alten Testament, Gott versagt nicht, Gott erreicht sein Ziel und wenn er etwas sich vorgenommen und verheißen hat, dann wird er das auch schaffen. Das waren so diese ersten Grunderkenntnisse, die wir gesammelt haben bei den letzten Malen. Ja, und da möchte ich jetzt einsteigen bei den Heilsverheißungen. Ich fange an bei Israel. Es bleibt aber gar nicht bei Israel. Letztlich werden wir in einen weltweiten Horizont kommen und ich werde am Schluss der Predigt dann die Lehre auch noch öffnen, dass wir nicht nur auf der Israel-Linie bleiben, sondern noch etwas breiter in das Thema Endzeit einsteigen, damit sich diese Israel-Linie auch im Kontext wiederfindet und nicht isoliert dasteht. Heilsverheißungen im Alten Testament haben einen unterschiedlichen Radius. Ich spreche jetzt einfach mal so ganz grob. Wiederherstellung wird verheißen, zunächst mal Wiederherstellung der Stadt Jerusalem als Stadt Gottes, ja, dass in dieser Stadt wieder Gott wohnen wird. Dann Wiederherstellung Israels als Volk, als Nation. Dann geht es aber noch weiter, Wiederherstellung des Nahen Ostens. Das sind die ganzen Anrainerstaaten Israels mit im Blick. Da werden wir ganz interessante Entdeckungen machen. Also ich war ziemlich geflasht, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Geht nicht nur um Israel, es geht drüber raus. Und dann letztlich werden wir in einen globalen, weltweiten Horizont einmünden. Konzentrische Kreise malt hier die Bibel mit dem Mittelpunkt Jerusalem oder mit dem Mittelpunkt. Es geht ja eigentlich um den Tempelberg, ja, um die paar Quadratmeter Tempelberg, wo der Tempel stand, wo Gott seinen Wohnort aufgerichtet hat zu Zeiten des Alten Testaments. Das ist eigentlich der Brennpunkt, um den es geht. Darum geht eigentlich auch der ganze Nahostkonflikt. Ja. Es geht um die paar Quadratmeter Tempelberg, ganz im Kern der Geschichte. Fangen wir an mit Israel. Da gibt's ganz, ganz große Textkomplexe. Ich habe sie euch hier einfach mal aufgelistet in den Propheten Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Ihr seht, es sind jeweils mehrere Kapitel. Man könnte auch in die anderen Propheten noch gehen. Man könnte auch in diesen drei großen Schriftpropheten noch weitere Texte anschauen. Wir können da natürlich nur jetzt mal sehr summarisch vorgehen. Ein bisschen was davon haben wir ja auch bei den letzten Malen schon gehört. Wir haben gehört, dass es einst einen neuen Bund geben wird als Herzstück einer umfassenden Wiederherstellung Israels. Ihr erinnert euch, in der Bundeskette war vom neuen Bund die Rede, Jeremia 31, die Verse 31 bis 34, wo Gott sagt, siehe Tage kommen, er spricht zu seinem Volk Israel, da werde ich mein Gesetz in euer Inneres, in euer Herz hineinlegen, nicht mehr nur auf steinerne Tafeln schreiben und es scheitert dann an der Verstocktheit eurer Herzen, ich werde eure Herzen neu machen, ich werde eure Herzen tränken mit meinem Willen, sodass ihr quasi automatisch von innen heraus im Gehorsam lebt, Gott gegenüber, mir gegenüber. Wir werden versöhnt miteinander unterwegs sein. Aber dieser Text des neuen Bundes, der steht in einem sehr weiten und in einem sehr großen Kontext im Propheten Jeremia. Drumherum gelagert sind nämlich Texte, die von der Wiederherstellung Israels auch als Nation sprechen. Da ist von einem ewigen Königtum die Rede, von einem Priestertum, vor allem aber von dieser großen weltweiten Sammlung, dass Gott sein Volk Israel aus der ganzen Welt zurückführen wird, sammeln wird in Israel, also wiederherstellen wird, quasi wie zu Davids Zeiten, wenn man das mal so sagen will. Aber damit sie dann nicht wieder in Ungehorsam, wieder in Gericht hineingeraten, wird Gott ihre Herzen anrühren, von innen heraus erneuern, dass dieses Projekt Bestand hat. Also innere und äußere Wiederherstellung, geistliche Erneuerung und Wiederherstellung als Nation korrespondieren miteinander. Das ist hier die Botschaft des Propheten Jeremia. Lest einfach mal die ganzen 3, 4 Kapitel am Stück durch. Gliedert die so ein bisschen, was passiert hier, so Stück für Stück. Und in der Mitte werdet ihr das Herz der Sache finden, den neuen Bund. Dann habt ihr da einen sehr guten Eindruck von dem, was Gott hier verheißt. Hesekiel sagt im Grunde was ganz, ganz Ähnliches. Er kommt auch mit dem neuen Herz. Ja, die Herzen werden erneuert. Das ist da dieselbe Botschaft wie bei Jeremia. Hesekiel sagt, es wird durch den Geist Gottes geschehen. Ja, da landen wir dann schon im Neuen Testament Richtung Pfingsten, wo ja Gott seinen Geist ausgegossen hat, wo der Geist gekommen ist, der in der Weise vorher noch gar nicht da war. Also ein neues Herz, dadurch, dass der Heilige Geist in die Herzen hineinkommt. Und dann kennt ihr sicher Hesekiel 37, diesen großen Text mit diesem Knochenfeld. Wer kennt den Text mit dem Knochenfeld? Ah ja, das sind sehr, sehr viele, also aber nicht alle. Da steht dieser Prophet im Geist sozusagen, wird auf eine Anhöhe geführt und er sieht hinein in eine große dürre Ebene. Es gibt ja in Israel genügend so dürre Täler, wo man so reingucken kann. Und alles war voller Knochen, ausgedörrt und vertrocknet, ein riesiges Grab, ein Knochenfeld. Und der Geist Gottes fragt den Menschensohn, was meinst du eigentlich, können diese Knochen wieder lebendig werden? Ja, und also Hesekiel, da endet doch auch schnell die Kapazität seines Glaubens, also bei so einem Knochenfeld, wie soll hier Leben reinkommen? Er windet sich dann bis zu uns, Herr, du weißt es. Ja, das ist ja die gutchristliche Ausrede, wenn man selber nicht weiter weiß. Man weiß ja einen, der es weiß, und das ist Gott. Also Herr, du weißt es. Und dann wird vor seinen Augen in dieser Vision, kommt da Leben rein. Die Knochen werden überzogen mit Fleisch und mit Haut, Organe werden gebildet. Und dann kommt der Lebensodem, und so langsam werden aus diesen Knochen wieder menschliche Wesen. Und plötzlich ist aus diesem Gräberfeld ein Feld des Lebens und der Freude geworden. Über diesen Text wird viel gepredigt. Es wird relativ selten erwähnt, dass es hier um die Wiederherstellung Israels geht. Das ist an dieser Stelle das Thema. Ich glaube natürlich sofort, dass es noch andere Knochenfelder auf dieser Erde gibt, die Gott beleben möchte. Ja, und deswegen kann ich den Text in alle Richtungen auslegen und predigen, kein Problem. Aber vom Original her ist hier zunächst mal Israel im Blick. Israel ist des Todes, ist zerstreut, liegt am Boden, ist kaputt, ist wie so ein Knochenfeld. Und Gott schickt neues Leben in dieses Volk hinein und führt es dann auch zurück in sein Land und macht wieder diese Nation draus, die Gott haben wollte. Hesekiel 36 bis 39 wären da die großen Kapitel, wo man das finden kann. Und auch im Propheten Jesaja, da gibt es ja viele Stellen. Ich habe jetzt einfach mal Jesaja 59 und 60 rausgepickt. Gott überwindet die Sünde seines Volkes. Es heißt dort, für Zion wird der Erlöser kommen. Er wird Erlösung bringen, Erlösung von den Gottlosigkeiten und Sünden in Israel. Und dann führt er auch sein ganzes Volk Israel zurück in sein Land. Das sind so die ganz großen Visionen, die Gott für Israel hat, die er über die Propheten ausrichten lässt. Und zwar gerade, interessanterweise, gerade in den Gerichtszeiten. Ja, gerade Jeremia und Hesekiel waren ja mit die schärfsten Gerichtsprediger im Alten Testament. Und da war ja das Gericht auch über Südreich, Babylon, war ja ganz nah vor der Tür. Also die haben intensiv Gericht gepredigt. Und kurioserweise waren die, die am stärksten Gericht gepredigt haben, gleichzeitig die am stärksten Heil und Wiederherstellung für Israel verkündigt haben. Auch das ist eine ganz interessante Beobachtung, die man hier machen kann. Soweit zu Israel. Seid ihr dabei? Geht's so? Ich bin ja immer ein bisschen schnell. Ich will ja möglichst viel da lassen in der kurzen Zeit. Gehen wir gleich mal weiter. Man fragt sich natürlich sofort, gerade auch wenn man an die heutige Situation denkt, ja gut, und wenn da Israel zurückkommt, das Land ist ja nicht leer, da lebt ja dann jemand, was passiert mit den Leuten, die dort leben? Und auch hier hat Gott einen Plan offenbart im Propheten Hesekiel. Da waren wir gerade schon ein paar Kapitel später, steht eine hochinteressante Anweisung, eigentlich eine Vision für den Nahen Osten, wenn Israel zurückkommt, aber auf Einwohner des Landes trifft, die dort natürlich schon leben. Solange Israel nicht da war, ist ja klar, dass da jemand gelebt hat und lebt. Und da steht jetzt in Hesekiel 47 ab Vers 21 Folgendes. Ihr sollt dies Land austeilen unter die Stämme Israels. Ganz ähnlich wie damals bei Josua. Als Josua mit den 12 Stämmen kam, wurde auch das Land verteilt. Das soll hier dann wieder so geschehen. Und wenn ihr das loswerft, um das Land unter euch zu teilen, so sollt ihr die Fremdlinge, die bei euch wohnen und Kinder unter euch zeugen, halten wie die Einheimischen unter den Israeliten. Also volles Bürgerrecht. Mit euch sollen sie ihren Erbbesitz erhalten unter den Stämmen Israels, und ihr sollt auch ihnen ihren Anteil am Lande geben, jedem bei dem Stamm, bei dem er wohnt, spricht Gott der Herr. Irgendwie aufregend, oder? Diese Vision, wenn man an die heutige Situation denkt. Da leben schon Menschen, Israel kommt zurück, diese Menschen sollen nicht vertrieben werden, sie sollen nicht getötet werden und sonst nichts, sondern sie sollen volles Bürgerrecht in Israel bekommen, Vollintegration erleben. Da ist überhaupt kein Spirit von Feindschaft, von Ablehnung oder sowas drin. Diese Leute bekommen volle Wertschätzung, volles Bürgerrecht, die gleiche Rechtslage. Sie bekommen sogar Anteil an dem Land, jeder bei dem Stamm, wo er lebt. Sie werden einfach in vollgültiger Weise integriert. Und man spürt diesem Text natürlich ab, was da für ein Frieden drin steckt. Ja, wenn das geschehen könnte, wenn das möglich wäre, dann wäre Frieden an dieser Stelle. Und kurioserweise passiert es zu einem großen Teil heute schon. 20% der Einwohner in Israel, der Bürger Israels. Es sind Araber, auch viele Palästinenser sind dabei. Viele Palästinenser haben sich für diesen Weg entschieden. Sie sind integriert und leben integriert im Volk. Andere haben sich dagegen entschieden. Und deswegen haben wir hier halt momentan noch eine Spannung. Aber Gott hat hier die Vorstellung, dass die Einwohner, die Einheimischen, die Israel antrifft, voll integriert werden in das Volk Israel, finde ich eine sehr, sehr bewegende Vision, die man hier vor Augen gemalt bekommt. Aber auch dabei bleibt es nicht. Wir gehen weiter. Der ganze Nahe Osten ist Gott im Blick. Der Nahe Osten wird wiederhergestellt werden. Auch dazu einige Texte. Jeremia 12, Jeremia 48, Jeremia 49, Hesekiel 16 und Hesekiel 20. Nur ein Beispiel. Jeremia 12, die Verse 14 und 15. So spricht der Herr, wieder alle meine bösen Nachbarn, also so werden sie dann schon genannt, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe. Also wer sich da vergreift an diesem Erbteil, gemeint ist natürlich das Land, der handelt gegen Gott und muss sich dann auch gefallen lassen, dass er Gottes Widerstand erfährt. Und als böser Nachbar dargestellt wird, ja, so wie wenn ich mich am Grundstück meines Nachbarn vergreifen würde, würde ich auch als böser Nachbar gelten. Das habe ich aus Versehen mal gemacht. Wir leben in so einer Reihenhaussiedlung und ich habe die Hecke geschnitten und ich habe die Hecke zu weit geschnitten. Das heißt, ich habe schon 10 Zentimeter von dem Teil der Hecke abgeschnitten, die meinem Nachbarn gehört. Ne? Und dann war er böse auf mich. Ich wusste nicht genau, wo die Grenze ist. War mir egal. Ja, ich habe da nicht genau geguckt. Ich habe halt gesäbelt. Es war halt zu viel dran und bin zu weit gegangen. Und schon stand er da und sagt, was ist los? Willst du meine Hecke nicht mehr haben? Und wie sieht's aus? Und überhaupt, du hast da was von mir weg. Wir haben uns alle schnell wieder gut vertragen. Ja, aber ihr wisst, wie es ist, wenn man was antastet, was einem nicht gehört. Also das kann eine empfindliche Sache sein. Und für Gott ist es eben auch ein bisschen empfindlich. Und deswegen sagt er, wenn ihr böse Nachbarn seid und das Erbteil antastet, siehe, ich will sie aus ihrem Lande ausreißen, diese Nachbarn. Also dann kommt Gericht auch über diese Nachbarvölker Israels. Aber auch dort ist Gericht nicht das letzte Wort, das Gott für diese Völker hat. Aber wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil und in sein Land zurückbringen. Ist es nicht fantastisch, was Gott mit Israel macht? Da kommt schon Gericht, aber auch Wiederherstellung. Genau das Gleiche gilt auch für die Nachbarvölker. Er macht da im Grunde gar keinen Unterschied. Da kann Gericht kommen, natürlich ausreißen, raus aus dem Land. Aber dann hat doch das Erbarmen, die Gnade Gottes das letzte Wort und er führt auch diese Völker wieder zurück in ihre Länder, in ihre Landschaften und sie dürfen ihr Erbteil in Besitz nehmen. Also gleiche Maßstäbe für beide Seiten. Aber auch dabei bleibt's nicht, Freunde. Es kommen heute schöne, interessante, tolle Sachen, was der Herr alles verheißt. Wir sind ja hier auf dem Verheißungstrip heute Vormittag. Der vierte Punkt, der Nahe Osten wird insgesamt erweckt werden. Da haben wir Text in Jesaja 12, 19 und Jeremia 12. Schauen wir mal den interessantesten Text in Jesaja 19 an, ab Vers 21. Und jetzt wird's richtig gut. Denn der Herr wird den Ägyptern bekannt werden und die Ägypter werden den Herrn erkennen zu der Zeit und werden ihm dienen. Eine gewaltige Aussage. Ägypten ist teilweise Zufluchtsort Israel gewesen, aber auch Bedrängungsort, auch Feind. Viele Kriege hat Israel mit Ägypten ausfechten müssen. Und jetzt heißt es von diesem Land, von der ganzen Nation, ja, Ägypten wird den Herrn erkennen, die Nation, das Volk, und sie werden dem Herrn dienen. Man ahnt natürlich schon, wenn Ägypten so weit kommt, Ägypten ist heute ein islamisches Land, wenn der Islam dort aufgebrochen wird und dieses Land Ägypten anfängt, dem Gott Israels, Jahwe, zu dienen, dass sie dann natürlich nichts mehr gegen Israel haben werden, liegt ja auf der Hand. Ja, die Feindschaft endet in dem Augenblick, wo man dem gemeinsamen Gott gemeinsam dient. Dann geht es weiter. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Es war mal so gerade im Süden gewesen, in Ägypten, jetzt geht's oben in den Norden, da gibt's auch so einen Erzfeind, Assur, Assyrien. Auch dieses Land bekommt so eine große Erweckungsverheißung und jetzt pilgern die hin und her. Ja, das sind dann ja alles gute Christen, die wollen immer zusammen sein und irgendwo Konferenzen abhalten und alle sind auf Achse. Und die Assyrer und die Ägypter, bei denen wird es auch so sein. Ja, und dann muss man durch Israel durchlaufen. Natürlich liegt ja so in der Mitte, ist ja so diese Landbrücke ist ja Israel. Ja, und die Ägypter und die Assyrer, die tun sich zusammen, feiern Gottesdienst und pendeln durch das Land Israel durch, als wäre nichts. Und es ist auch wirklich nichts, denn es geht weiter. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk. Ganz heiß, ja, sonst ist immer nur Israel mein Volk. Hier wird es übertragen auf Ägypten. Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe. Merkt, an dieser Stelle passiert was Gewaltiges. Da wird die Heilsprophetie, die bisher nur auf Israel begrenzt war, sie wird ausgedehnt auf die Nachbarvölker Israels hier im Nahen Osten. Zunächst mal werden die Ägypter und werden die Assyrer genannt, vielleicht auch beispielhaft für noch mehr, das mag durchaus sein. Aber hier kommt so etwas rein wie eine Art Erweckung oder ein Aufbruch im ganzen Nahen Osten. Und natürlich, wenn sich alle Völker im Nahen Osten, Ägypten, Assyrien oben und Israel in der Mitte, wenn sie sich zusammen auf den Gott Israels hin, in dem Moment ist die Feindschaft zerbrochen, in dem Moment wird Erlösung sein, in dem Moment wird es auch Lösung der Konflikte geben. In dem Moment erfährt diese Region das Heil Gottes. Eine ganz grandiose Vision, die uns hier vor Augen gemalt wird durch den Propheten Jesaja. Und dann wird nicht nur Israel ein Segen mitten auf Erden sein, wie wir es schon von Abraham her kennen. Ihr sollt ein Segen sein. Das ist ja die Verheißung für Israel. Jetzt werden hier die Ägypter und die Assyrer mit einbezogen. Sobald ein Volk anfängt, dem Herrn zu dienen, dem Gott Israels, Jahwe, dem Vater Jesu Christi zu dienen, in dem Moment wird es ein Segen für andere. Ja, das ist ein geistliches Grundprinzip. Haben wir in Deutschland auch erlebt. Wir durften teilweise wirklich Segen sein für andere. Momentan sind wir da ein bisschen gesamtgesellschaftlich, glaube ich, auf dem falschen Trip. Dann wird es auch mit dem Segen weniger werden. Aber dort, wo ein Volk sich aufmacht, Gott zu dienen, da wird es auch zum Segen für andere. Die Erweckung geht noch ein Stück weiter. Es bleibt nicht bei Ägypten und Assyrien. Punkt Nummer 5, die ganze Welt kommt jetzt so langsam mit in den Blick. Jesaja 55 und 60 und Zacharja 8, Vers 23, so ein sehr, sehr plastischer Vers. Ich lese Jesaja 55, Vers 5. Da sagt Gott zu Israel, zu den Juden: Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Israel wird zum Erweckungsmotor in der Welt. Es bekommt verheißen, es werden Tage kommen, da werdet ihr Heiden rufen, da werdet ihr nicht nur euren eigenen Gottesdienst hier abgekrampft und abgekapselt vom Rest der Welt feiern, ja, so wie es ja die Juden über viele Jahrhunderte gemacht haben, ganz zurückgezogen. Wir, unser Gott und unser Gottesdienst, und da war dann diese Trennung, wir leben die Reinheitsgebote, die anderen sind ja die Unreinen, so war das ja lange gewesen und auch von Gott so verordnet gewesen, es war ja nicht falsch. Aber hier geschieht etwas anderes, hier werden plötzlich die Heiden mit einbezogen, und zwar nicht in passiver Weise, das war im Judentum schon immer möglich, dass Heiden hinzutreten konnten, dass sie also quasi den Gott Israels mit anbeten durften und Juden werden konnten. Da gab es dann die Proselytentaufe, also wie man das macht, da wurde man getauft und beschnitten und dadurch integriert in das Volk Israel und wurde eben zum Juden und hat dadurch auch den Gott der Juden anbeten können. Hier werden sie aktiv, sie werden rausgehen, sie werden die Heiden rufen und die Heiden werden zu Israel kommen um des Herrn willen und sagen: Hier begegnen wir diesem Herrn, diesem Gott Israels, den wollen wir haben, also lassen wir uns rufen und gehen hin. Heiden aus der ganzen Welt, nicht nur aus einigen wenigen Nachbarnationen. Und Sacharja 8,23, das gibt einem schon zu denken, was das für eine grandiose Aussage ist. So spricht der Herr Zebaut: Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden, da sind wir wieder hier im großen Rund der heidnischen Nationen, einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Eine unglaubliche Vorstellung, wenn man sich das so, stellen wir mal so einen orthodoxen Juden an, die haben nämlich so schöne Zipfel, wo man zupacken kann, ja, diese Gebetsriemen, läuft da durch die Straßen, hat natürlich selber auch nochmal einen ganz anderen Stand als geistlich gesehen, als es heute der Fall ist, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und dann kommen die Leute und sagen: Hey du, nimm mich mit zu deinem Gott, ich sehe an dir, wie Gott ist, ich will diesem Gott auch begegnen. Und dann hängt da so ein Rabbi, läuft durch die Straßen, hat dann 10 Heiden an seinem Zipfel hängen. Ich mache es ganz plastisch, bildhaft. Das ist ja schon eine ungeheuer gewaltige Geschichte, was hier den Juden noch verheißen wird. Gehen wir noch einen Schritt weiter und kommen, so habe ich es mal genannt, in Jesaja 2 zum Fluchtpunkt der Menschheitsgeschichte. Hier geht es alles noch mal einen Schritt weiter, als wir es bisher gesehen haben. Jesaja 2, die Verse 2 und 3. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Jetzt sind wir also wirklich auch expressis verbis in der Endzeit drin, ganz ausdrücklich. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Hier haben wir also ein Israel, das wiederhergestellt wird, aber der Berg des Herrn, der Zion, wird erhaben sein über alle Berge. Momentan ist er 900 Meter hoch. Also wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Was passiert hier eigentlich? Wächst er nach oben oder wie auch immer? Ich fantasiere jetzt mal ein bisschen rum. Er wird jedenfalls erhaben sein, und erhaben sein heißt, er wird in der Mitte stehen. Die Völker werden ihn sehen. Er wird in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Aber eben nicht im negativen Sinn wie heute durch die ganzen kriegerischen Aktionen dort, sondern weil Gott dort, der Gott der Welt, der Gott Israels, lebt und erlebbar ist. Und dann werden die Nationen von allen Ecken und Enden herzuströmen zu diesem Berg, dort Gottesdienst feiern, dort Gott begegnen und das Heil vom Zion aus, die Weisung von Zion aus empfangen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch ging bei diesem langen Durchlauf. Spätestens an dieser Stelle kann man ja auch ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Nämlich auf die simple Frage, ja, wann und wo wird denn das geschehen? Ist denn das überhaupt noch eine Verheißung für diese Zeit, für diese Geschichte, für diese Ära? Oder sind wir hier mit dieser Verheißung vielleicht schon drüben auf der neuen Welt? Ich habe es mit Absicht mal ganz klein da oben angedeutet. Ja, wo erfüllt sich denn sowas? Also an der Stelle verschwimmen vielleicht auch ein bisschen die Vorstellungshorizonte. Ist das überhaupt noch in dieser Zeit zu erwarten? Oder kommt es vielleicht später mal auf der neuen Welt? Ich möchte es einfach mal so andeuten und offen lassen. Ich stelle mir diese Frage natürlich genauso wie mancher von euch. An welcher Stelle passiert denn das? Ja, ich persönlich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass hier die ganze Plattenarchitektonik plötzlich da der Zion 8000 Meter hoch wird. Auf der anderen Seite geht es nicht darum, was ich mir vorstellen kann. Ja, ist ja auch nicht wirklich relevant. Aber man darf diese Frage stellen. Jetzt sind es alle Texte, die mit Israel anfangen, zunächst mal mit Israels Wiederherstellung, mit Israel zu tun haben, dann in den ganzen Nahen Osten reinreichen und letztlich Horizonte weltweiter Art erreichen. Und weil es Wort Gottes ist, das ist mir heute ein wichtiger Punkt, weil es Wort Gottes ist und weil es in unserer Bibel steht, die Bibel, die wir lesen, die Bibel, an die wir glauben, die Bibel, von der wir der Meinung sind, dass sie von Gott inspiriert ist und dass deshalb die Dinge, die da drin stehen, Wahrheit sind. Deshalb denke ich, meine ich, dass wir Christen diese Verheißungen aufgreifen sollten. Ich glaube, dass wir diese Verheißungen stellvertretend im Glauben für Israel und den Nahen Osten, ja, Ägypten und Assur will heute gar nichts davon wissen, dass sie mal dem Herrn dienen werden, ja, haben überhaupt kein Interesse dran, dass wir als weltweit Christenheit aufgerufen sind, diese Verheißungen im Glauben aufzugreifen, im Glauben in unser Herz zu nehmen und sie zum Teil unseres Gebetslebens zu machen. So wie wir alle Verheißungen Gottes erwarten, so wie wir auch rufen, Maranatha, Jesus, komm, wir wollen, dass du wiederkommst, das beten wir, so sollten wir auch diese Verheißungen mit in unser Gebetsleben, in unser Glaubensleben aufnehmen und sie erwarten, dass Gott diese Verheißungen erfüllt, weil er gesprochen hat, weil sie in unserer Bibel stehen und weil sie Wort Gottes sind. Ich meine, das wäre unser Auftrag, unsere Aufgabe mit diesen Verheißungstexten. Jetzt darf ich in der Begeisterung nicht ganz hängen bleiben. Es gibt auch Leute, die was gegen diese Perspektiven haben, Heilsperspektiven für Israel und darüber hinaus. Und auch da möchte ich kurz drauf angehen. Latent ist natürlich jeder, der nicht an diesen Gott Israel, sondern Jesus Christus glaubt, auch gegen diese Verheißungen, gegen diese Heilsperspektiven eingestellt. Manche in sehr aktiver Weise, manche in eher passiver Weise. Aber latent ist das bei vielen vorhanden. Gottesfeindschaft, meine ich, ist die Wurzel des weltweiten Antisemitismus. Der Antisemitismus ist ein Menschheitsphänomen. Es gibt ihn seit 3.000-4.000 Jahren. Er zieht sich über die ganze Welt. Also so eine Feindschaft gegen eine einzelne Gruppe, ein einzelnes Volk, gibt es sonst nirgends auf der Welt. Es kann sein, dass hier ein paar Leute was in früheren Zeiten gegen Türken hatten. Ich meine, das ist gar nicht mehr so sehr der Fall. Aber so war es vielleicht. Dann war das halt hier so. Aber das war dann nicht in Argentinien so. Antisemitismus gibt's überall. Wir haben Forschungsberichte, da kann man richtig die Prozentzahlen lesen, wie weit der Antisemitismus verbreitet ist. In Ungarn sind es 80% der Leute, die in einer sehr aktiven Weise antisemitisch-judenfeindlich gesonnen sind. Dieses Phänomen lässt sich nur dadurch erklären, dass die Juden eben schon durch ihre Existenz und selbst wenn sie noch lang nicht in dem drin leben, was Gott für sie hat und auch nicht an Jesus Christus glauben, dass sie doch auf ihre Weise in gewisser Weise den Gott des Himmels und der Erde, Jahwe, den Gott Israels repräsentieren und deshalb die Feindschaft der Welt auf sich ziehen, in ähnlicher Weise, wie wir Christen es auch in vielen Bereichen der Welt erleben. Gottesfeindschaft manifestiert sich heute auch ganz stark in Israelfeindschaft. Wenn wir heute in die UNO schauen, da gibt es jetzt gerade diese BDS-Pläne, Boykott, Deinvestment und Sanctions, also Boykottmaßnahmen, dann werden Gelder abgezogen und dann werden Sanktionen verhängt. Das ist dieser Dreiklang, der gerade in der UNO geplant wird, um Israel zu zwingen. Wozu eigentlich? Israel ist bereit, Frieden zu schaffen und sogar zu einer Zwei-Staaten-Lösung bereit. An Israel liegt es gar nicht und doch wird hier der Druck aufgebaut im Grunde der ganzen Welt. Und wenn man weiß, was das vierte ist, was kommt als vierter Schritt nach diesen drei Schritten in der offiziellen Diplomatie und in der Erfahrung, die man hat, nach Boykott, nach Gelder abziehen und nach Sanktionen, der vierte Schritt, um Druck auszuüben, ist eben ein militärisches Eingreifen. Ja, also das ist gerade der Trend der UNO. Wann es wie weit kommt, weiß ich nicht. Aber dann sind wir plötzlich im Bereich des Propheten Sacharja. Ich habe es da unten noch abgedruckt. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Also dass dann auch nochmal so ein Generalangriff der ganzen Welt auf Israel erfolgt, ist durchaus möglich, ist heute im Grunde in Reichweite. Wenn die UNO noch 2-3 Schritte weitergeht, dann werden wir an dieser Stelle sein. Gott hat aber verheißen, dass er diesen Angriff, ein Globalangriff auf Israel, dass er ihn abwehren wird. Auch das natürlich ein spannender Text. Wann und wo geschieht es? Ist es noch in dieser Zeit? Kommt es irgendwo im tausendjährigen Reich, wie auch immer? Die Frage dürfen wir uns stellen. Und den Text trotzdem mal zur Kenntnis nehmen und die heutige Lage. Der zweite Punkt, von dem eine sehr große Feindschaft ausgeht gegenüber Israel, ist natürlich der Islam. Der Islam ist von Mohammed so konzipiert worden, dass er Judentum und Christentum ablösen soll. Das ist sein Ziel, dazu ist er da, das ist im Grunde Zweck des ganzen Unterfangens. Und dadurch ist natürlich eine Feindschaft mit impliziert mitgegeben, sowohl gegen Christen als auch gegen Juden. Und dort, wo das in sehr exzessiver Weise gelebt wird, wie heute im IS, da werden halt dann massenhaft Christen und Juden einfach umgebracht, geköpft oder in anderer schlimmer Weise ums Leben gebracht. Angesichts Israels stellt sich der Islam die Frage, welcher Gott gewinnt. Es ist für den frommen Muslimen, der den Koran kennt, schwer erträglich, dass es Israel gibt, weil es muslimisches Land war. Und das heißt ja, der Allah hat eine Niederlage erlitten. Also solange Israel an diesem Fleck wohnt, auf diesen paar Quadratmetern, geht davon die Botschaft in die muslimische Welt aus, euer Allah ist schwächer als dieser Jahwe. Ja, das fühlt sich für einen Muslimen nicht gut an. Aus diesem Grund wird auch das Existenzrecht Israels bestritten. Bis zum heutigen Tag haben die Palästinenser einfach diese Agenda, wir wollen Israel gar nicht haben. Und das ist natürlich schwierig. Israel sagt immer, ja, wir können gern Frieden schließen, aber ich kann das doch nur auf der Basis tun, dass ich existieren darf. Wenn ihr mir das aber bestreitet, wie soll ich denn Frieden schließen? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt in der Debatte. Den Iran haben wir heute entlassen aus den Sanktionen. Wenige Tage später wurde dort vom obersten Führer ein Buch veröffentlicht, wo ganz dezidiert beschrieben wird, wie er Israel vernichten wird. Und ganz öffentlich in die Medien brüllt er raus, in 25 Jahren wird es kein Israel mehr geben. Ja, das ist offizielle, im Internet auf x Seiten nachzulesende Marschrichtung des Iran. Ja. Und die westliche Welt tut so, als wäre alles in Ordnung. Was ist da los? Die IS natürlich, der IS, Islamische Staat, der ein neues Kalifat errichten will im ganzen Nahen und Mittleren Osten. Kalifat, also die ganze Region unter die Scharia bringen, inklusive natürlich der Auflösung Israels, das ist ganz klar. Oder die Hamas, die bis heute ja ganz aktiv an der Vernichtung Israels arbeitet. Naja, und dann bis zu 60 radikal-islamische Terrorgruppen in Syrien. Ich war jetzt gerade wieder in Israel gewesen. Wir hatten einen guten Führer, der hat uns oben auf die Golanhöhen geführt. Da ist eine Militärstation der UNO und da haben wir dann auch mit den Soldaten dort sprechen können. Und dann haben die uns ganz genau gezeigt, in welcher Häusergruppe sie welche Terrorgruppe vermuten. Das kann man von oben alles sehen. Das ist, ja, das sieht man, das ist alles ganz, ganz nah. Und sie sagen, da gibt's halt 60 terroristische, radikal-islamische Terrorgruppen in diesem Gebiet. Also ein sehr unheilvolles Gebräu an radikalen Einstellungen, die sehr, sehr gefährlich sind. Und dann geht's noch einen Schritt weiter, die Islamisierung Europas. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Saudi-Arabien ist ein sehr reiches Land, hat wenig Lust drauf, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen. Das machen wir. Ich finde es auch gut, dass wir das machen, aber Saudi-Arabien macht keinen Finger krumm, ist aber immerhin bereit, Millionenbeträge zur Verfügung zu stellen, um hier den Flüchtlingen, die hier landen, 200 Moscheen in Deutschland zu bauen, und zwar auf Kosten Saudi-Arabiens. Ist das nicht eine wunderbar großzügige Geste uns Deutschen gegenüber? Ja, das ist doch herrlich. Also so, ich will es nicht lächerlich machen, aber so ist einfach der Islam unterwegs. Man muss hier nicht wettern und schimpfen und sich auch nicht übermäßig Ängste machen, aber die Dinge wenigstens mal wahrnehmen und auf dem Schirm haben, was geschieht hier. Ein verbreiteter Slogan vom Islam von den Anfangszeiten an bis hin zu Hitler und Konsorten ist der: erst die Juden, dann die Christen. Von außen, aus islamischer Perspektive und aus weltlicher Perspektive gehören wir ganz eng zusammen. Wir gehören zum gleichen Club. Wir sind die Repräsentanten des einen Gottes da oben. Und daran stören sich eben andere, zum Beispiel der Islam. Gut, also wir haben die Heilsperspektiven gesehen, auch die Gegnerschaft habe ich kurz dargestellt. Jetzt möchte ich diese Linie noch ins Endzeitspektrum größerer Art mit einbauen. Ich halte mich bis heute hier ganz sehr gerne an den großen Bibellehrer Derek Prince. Ich weiß nicht, wer von euch ihn noch kennt. Er war ein Lehrer von weltweitem Rang, war Philosophieprofessor gewesen, hat sich bekehrt, hat dann einen Lehrdienst aufgebaut, hat die letzten Jahrzehnte in Jerusalem gelebt. Gott hat ihn speziell nach Jerusalem gerufen, hat dort gelebt und hat einen globalen Lehrdienst aufgebaut, den ich bis heute für ganz außergewöhnlich und qualitativ hochwertig halte. Und er hat schon vor 30 Jahren gesagt, es wird in der Endzeit drei Großprojekte Gottes geben, oder die gibt es, und diese drei Projekte verfolgt Gott gleichermaßen. Das erste ist die Missionierung der Welt, dass das Evangelium in alle Nationen geht, alle Länder erreicht, alle Volksgruppen erfasst, dass das Evangelium rund um den Globus läuft, als erstes Großprojekt Gottes. Da sind wir inzwischen relativ weit, ich weiß nicht die Zahl, aber es gibt noch nicht mehr allzu viele Nationen, wo das Evangelium noch gar nicht gelandet ist. Das zweite Großprojekt, sagt Derek Drins, ist die Wiederherstellung der Braut, der Gemeinde Jesu. Jesus will ja, wenn er wiederkommt, eine Braut ohne Flecken und Runzeln antreffen. Ja, und da merkt man natürlich, da müssen wir schon noch ein paar Flecken abschrubben und noch ein paar Runzeln ausbügeln. Ganz so weit ist es noch nicht. Also auch die Wiederherstellung der Braut, und auch die sehen wir ja vom Mittelalter herkommend, hat wahrscheinlich mit Martin Luther schon angefangen, über die vielen Wellen der Wiederherstellung, Heiligungsbewegung, neue Geistausgießung, all diese Dinge kann man hier sehen. Und das dritte Großprojekt ist eben die Wiederherstellung Israels, wie wir es gerade schon gehört haben. Ich würde sagen, das ist die Wirkrichtung Gottes. Alle drei Regler schiebt er langsam, aber sicher hoch. Er kümmert sich darum, dass das Evangelium über die ganze Welt läuft. Er kümmert sich darum, dass die Gemeinde Jesu wiederhergestellt wird und wieder in diese Schönheit zurückkommt, wie sie mal angefangen hat. Und er kümmert sich um die Wiederherstellung Israels nach den Verheißungen der alttestamentlichen Prophetien. Ich komme so langsam zum Schluss. Was sind offene Fragen? Ich möchte das ganz ehrlich in den Raum stellen. Offene Fragen, die diskutiert werden in der Theologie und auch bei bibelgläubigen Theologen, und diese Fragen beschäftigen mich selbst auch. Was geschieht eigentlich vor der Wiederkunft Jesu und was danach? Welche dieser Verheißungen wird denn noch vor der Wiederkunft Jesu stattfinden und was wird denn erst nach der Wiederkunft Jesu sich erfüllen? Diese Frage kann man durchaus stellen, die wird auch unterschiedlich beantwortet. Die zweite Frage, was geschieht denn ganz real, so wie es geschrieben steht, und was muss geistlich oder bildhaft interpretiert werden? Auch das eine Frage, die die Bibelleser und die Theologen beschäftigt. Und das Dritte, was geschieht in dieser Zeit, also jetzt in der Zeit, in der wir leben, was geschieht im Millennium in einem tausendjährigen Reich und was muss man dann nochmal weiter hinten in der Ewigkeit auf der neuen Erde unter dem neuen Himmel ansiedeln? Das sind Fragen, die die Leute beschäftigen und wo es unterschiedliche Antworten gibt. Was kann ich sagen? Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Wir kennen nicht den genauen Fahrplan Gottes. Also diese drei Fragen können wir vielleicht nicht im Detail überall exakt beantworten, sodass wir einen Fahrplan konstruieren könnten. Aber wir kennen die Wirkrichtung Gottes. Wir wissen, was er in dieser Zeit tut. Wir kennen die drei Großprojekte, die er vorantreibt. Dass das Evangelium über die ganze Welt läuft, da ist Gott aktiv dran. Dass die Gemeinde Jesu wiederhergestellt wird, auch da ist er aktiv dran. Dass Israel wiederhergestellt wird, auch da ist er aktiv dran. Wir kennen die Wirkrichtung Gottes und ich glaube, das genügt uns, um mit Gott mitgehen zu können und ihm zu dienen. Was ist unser Auftrag in der ganzen Geschichte? Erkenne, dass Gott seine drei Großprojekte mit Hochdruck vorantreibt. Alle drei Großprojekte treibt er voran. Ich möchte raten, vermeide unnötige Spekulationen und Diskussionen. In Inside-Dingen kann man viel diskutieren. Ja? Wann wird die Entrückung sein? Vor oder nach der großen Trübsal? Da hast du gleich 100 Fragen auf dem Tablet. Ja. Gibt es überhaupt so eine einzelne Errückung im Sinne eines Fahrplans geschehen an irgendeinem Punkt? Das wird gefragt, auch von bibelgläubigen Leuten. Gibt es ein tausendjähriges Reich im Sinne einer Zeitspanne? Das wird gefragt. Was wird denn diese große Trübsal überhaupt sein? Woran erkennt man denn, dass man mittendrin steckt? Auch das wird gefragt. Liegt die noch vor uns oder liegt die gar schon hinter uns? Ja, auch diese Theorie gibt es im bibelgläubigen Lager. Und welche Rolle spielt denn dann die Entrückung in der ganzen Geschichte? Da wirst wuschig. Ja? Ich glaube nicht, ich persönlich, ich sage es euch ganz offen, ich glaube nicht, dass man diese Fragen beantworten kann. Zumindest ich kann es nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass wir sie beantworten müssen. Wir können hier uns entspannt zurücklehnen und sagen, wir werden es sehen. Ja, wenn wir eins entrückt sein werden und danach ist hier eine große Trübsal, dann wissen wir, die Entrückung war vor der großen Trübsal. Und wenn wir durchgegangen sind und es war richtig schlecht und werden dann entrückt und sind richtig froh, dann merken wir, okay, die Entrückung war nach der großen Trübsal. Und ansonsten tun wir die große Trübsal mal ein bisschen auf die Seite, konzentrieren uns auf unseren Herrn, der uns sowieso durchs Leben führt, egal wie trüb oder gut es sein mag. Und der drei große Projekte vorantreibt, nämlich die Wiederherstellung der Gemeinde, die Evangelisierung der Welt und die Wiederherstellung Israels. Mein dritter Ratschlag, konzentriere dich auf Gottes Wirken, diese drei Großprojekte, geh wach mit ihm mit und leiste deinen persönlichen Beitrag und schieb die anderen Dinge ein bisschen zur Seite und lass sie auf dich zukommen. Ich glaube, wir kommen dann als Christen gut durch und sind mit unserem Gott auf der Spur. Und das ist doch immer noch das Wichtigste. Können wir dazu Amen sagen? Passt das für euch? Dann würde ich gern noch beten. Und wenn ihr könnt, dann steht doch dazu auf. Ihr dürftet ja jetzt lange sitzen. Herr, du bist einfach ein großer und ein gewaltiger Gott. Du hast die ganze Welt auf deinem Schirm. Und Vater, du hast deinen Sohn Jesus gesandt, um die ganze Welt zu erlösen. Eine unglaublich große und großartige Geschichte. Du hast eine Gemeinde gegründet und bist mit ihr unterwegs, bist ihr treu geblieben in den ganz schlechten Zeiten und hast angefangen, sie wiederherzustellen, in die Heiligkeit, in die Reinheit zurückzuführen, sie zu erfüllen mit deinen Kräften, mit dem Heiligen Geist, uns zu lehren, wie Jüngerschaft aussieht, an deinem Rockzipfel zu sein und mit dir unterwegs zu sein. Du lässt das Evangelium laufen über die ganze Welt. Auch von dieser Gemeinde hier geht Weltmission aus. Es sind Leute draußen, die dein Evangelium bringen zu den entlegensten Völkern, um deine Erlösungskraft, deine Liebe, deine Gnade auch anderen Menschen bekannt zu machen, die noch nie was davon gehört haben. Und du hast dein Israel nicht vergessen. Es steht unter Verheißung und hast angefangen, es wiederherzustellen und in seine Berufung zurückzubringen. Wir hören hier deinen Herzschlag, deine Gnade, das Gericht, das Verderben, dass das Negative nicht das letzte Wort hat, sondern dass du ein erlösender Gott bist für deine Gemeinde, für Israel und für die ganze Welt. Und Herr, wir wollen jetzt heute segnen und beten. Wir beten für alle Missionare, die draußen sind in der Welt, die du gesandt und berufen hast, um die gute Nachricht von Jesus rauszutragen zu allen Menschen. Herr, wir beten um deinen Schutz, um deine Führung, um deine Gnade in ihrem Dienst. Herr, wir bitten für den Leib Christi, in dem wir selber drin sind und Teil davon sind. Herr, wir ersehnen, dass die Fülle dessen, was du bereitet hast für deine Braut, dass sie sich manifestiert in unserer Mitte, dass deine Gnade und deine Kraft und deine Herrlichkeit immer mehr zunehmen in unserer Mitte, sodass man sehen kann, wie herrlich und wie schön du bist. Und wir beten für Israel in der spannungsvollen Zeit, dass deine Gnade und deine Liebe und dein Schutz mit diesem Volk sein möge, dass Israel wiederhergestellt wird, aber auch die Völker drumherum, wie es dein Wort verheißt, dass deine Kraft in diese Region hineinkommt. Und Herr, wir geben dir unsere zwei Hände. Nimm sie und führe uns an den Platz, wo du uns haben möchtest. Beauftrage uns persönlich mit einem persönlichen Ruf, mit einem persönlichen Dienst. Wir sind bereit für dich. Wir gehen mit dir. Danke, Jesus. Amen.